Es stört nur dieser graue Schmutzfleck. Die Mauer muss weg. Ha, ist so. Alles, was du fühlst, alles, was du
Willkommen, bienvenue zur Grenzenlos-Sendung im August 2019. Wie immer antikapitalistisch gegen Krieg und Rassismus. Der erste Beitrag ist ein Beitrag über die unersetzliche Arbeit der kritischen Aktionäre.
Wo alle Aktienbesitzerinnen und Besitzer hingehen können. Sie können sich vorher anmelden. Die Aktienbesitzer selbst können halt, egal ob sie jetzt eine Aktie haben oder eine Million Aktien haben, sie können sich auf die Redeliste setzen der Hauptversammlung und dort dann bis zu 10 Minuten, im Durchschnitt bis zu 10 Minuten Rederecht wahrnehmen. Das nutzen wir als Aktivistinnen und Aktivisten, denen wir halt Großprojekte der Firmen kritisieren oder die Arbeit der Firmen im Allgemeinen kritisieren, indem wir entweder selbst Reden halten oder anderen, beispielsweise direkt Betroffenen, auch aus den Ländern des globalen Südens, Rederecht auf den Hauptversammlungen verschaffen. Sie also dazu einladen, auf den Hauptversammlungen zu reden und so dementsprechend halt die Kritik an dem Konzerngebaren direkt an die Konzernvorstände weiterzureichen. Auf diesen Hauptversammlungen sind je nach Größe des Konzerns zwischen 500 Leute anwesend, manchmal 5.000 bis zu 8.000, manchmal auch über 10.000, dann sind es groß. Man hat dort dann 10 Minuten Rederecht und kann vor diesen 8.000 anwesenden Kleinaktionäre und Aktionären sowie vor dem ganzen Vorstand und dem Aufsichtsrat die Rede halten. Und der Vorstand ist verpflichtet, auf die Fragen, konkret gestellte Fragen, konkret zu antworten. Natürlich reden die sich immer ein bisschen raus, dann antworten sie ein bisschen schwammiger, aber man kann zumindest die Kritik direkt an den Vorstand herantragen und das vor allem in seiner eigenen Sphäre der Öffentlichkeit, ne? Also in ihrer, auf ihrer Hauptversammlung, wo eigentlich nur die Konzerneigentümer versammelt sind, da kann man sie bloßstellen, mit Kritik angreifen und versuchen dementsprechend mittelfristig etwas in dem Verhalten des Konzerns zu ändern. Man muss dazu sagen, wir als kritische Aktionärinnen und Aktionäre sind politisch zu schwach, weil wir halt immer nur ganz wenige Aktien haben. Wir selbst kaufen uns immer nur eine Aktie, um mit dieser einen Aktie eben das Rederecht auf den Hauptversammlungen zu erhalten. Das bedeutet aber auch, dass mit nur einer Aktie hat man bei der Abstimmung dann weniger Gewicht als eine Bank beispielsweise, die 1 Million Aktien hatte, hat man eben keine Chance. Insofern war jetzt zum Beispiel bei Bayer Hauptversammlung dieses Jahr, wo zum ersten Mal in der Geschichte eines DAX-Konzerns ein Vorstand nicht entlastet wurde. Da war das ein Erfolg, dass eben viele auch aus anderen Gründen als unsere Gründe, die wir halt Umweltschutz, Menschenrechte und Frieden hochhalten, ne, gegen die Entlastung des Vorstands gestimmt haben. So war das großer Erfolg zum Beispiel.
Also da ist doch einiges drin. Was gibt's denn dann für Erfolge? Ich meine, das Ganze ist dann zwar vor bis zu 5.000 Leuten, aber es ist ja nicht öffentlich. Es bleibt ja, was da gesagt wird, bleibt ja erstmal unter Verschluss. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Also Presse ist zugelassen. Die dürfen im Saal sitzen und darüber berichten. Aber es ist verboten, Foto-, Audio- und Filmaufnahmen zu machen. Das heißt, man ist dann auf die indirekte Berichterstattung durch die Presse angewiesen. Beispielsweise man lädt einen Gast, der vom Staudammprojekt Belo Monte in Brasilien betroffen ist, zu Siemens ein und dann kann die Person reden. Und das erregt natürlich mehr Aufmerksamkeit bei der Presse und das geht dann hinterher dann auch durch die größeren Tageszeitungen. Aber man erreicht eben die 5000 Leute da vor Ort, von denen viele einen hassen, weil sie nur an ihre Dividenden denken. Viele ignorieren einen, aber einige wenig kommen auch auf uns zu und gratulieren uns und danken uns und übertragen uns dann ihre Stimmrechte, weil sie früher gehen müssen und sagen, das war gut, was ihr da macht, eure Arbeit ist wichtig und hier stimmt mal bitte in meinem Namen ab und dann um den Vorstand meine Meinung dementsprechend darzulegen. Also insofern, die Reaktionen sind ganz unterschiedlich.
Ja gut, das ist aber auch ganz schön viel Arbeit. Wie organisiert ihr diese Arbeit?
Ja, also wir haben viel ehrenamtlich, wir haben bis zu über 20 Mitgliedsorganisationen, die bei uns aktiv sind. Dann haben wir viele befreundete Organisationen, die von uns gehört haben, Fälle haben von was irgendwelchen Menschenrechtsverletzungen indirekt oder direkt von deutschen Konzernen im Ausland, die uns dann kontaktieren und sagen, hallo, wir möchten die und die Gäste aus dem und dem Land nach Deutschland holen, dass die Person auch auf der Hauptversammlung reden kann, könnt ihr für uns Eintrittskarten organisieren. Dann machen wir das natürlich gerne, stellen denen dann Eintrittskarten zur Verfügung. Ansonsten haben wir ein kleines Büro, da arbeiten 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir sind spendenfinanziert, größtenteils teilweise über Projekte finanziert, wo wir Anträge stellen und der Vorstand arbeitet komplett ehrenamtlich und wir haben einen ganz größeren Kreis von Aktivistinnen und Aktivisten, die auch ehrenamtlich mitarbeiten und hier, wir teilen dann immer auf, wer sich um welchen Konzern kümmert, wer dann vorher die Forschung macht, die Analyse macht, welche Themen sind die brisantesten, welche sollen auf den Hauptversammlungen präsentiert werden. Weil man natürlich auch nicht irgendwie stundenlang reden kann, sondern man hat halt pro Person immer nur 10 Minuten. Und wenn man dann zu dritt oder so von uns Leute hingehen, dann sollte das ungefähr so das Maximum sein. Manchmal ist es auch ein bisschen mehr, wenn es ja heikle Themen sind, wie beispielsweise die halt viele Menschen bewegen, wie RWE von Atom- und Kohleausstieg etc., dann sind es auch mehr Rednerinnen und Redner manchmal.
Ich habe auch gesehen, dass ihr jetzt Fridays for Future stärker kooperiert habt auf manchen Hauptversammlungen und da praktisch Rederecht an junge Menschen gegeben habt, die dann ja aber auch vor großen Massen reden mussten. Wie läuft sowas ab? Wie wird das dann aufgenommen?
Da hatte uns Fridays for Future kontaktiert. Die sahen das als Möglichkeit, ihr Thema, was ja ein Thema ist, das uns alle angeht. Ne? Aber erst die jungen Menschen halten uns Älteren den Spiegel vor und sagen, das ist wirklich ein essentiell wichtiges Thema. Die haben uns kontaktiert und gebeten und gefragt, ob wir ihnen ermöglichen könnten, auf die Hauptversammlung zu gehen. Dann haben wir sie auf einige Hauptversammlungen erstmal mitgenommen und es hat super geklappt. Auf einige Hauptversammlungen sind sie dann auch schon alleine gegangen, eben wegen dieser leichten Übertragung der Eintrittskarten, ne? Dass man einfach einen Namen einträgt, Unterschrift und fertig. Und die Person kann damit rein. Die sind doch gut aufgenommen worden. Also einige, auch bei VW, wo ich beispielsweise war, wo eine junge Aktivistin von Fridays for Future eine flammende und hervorragende Rede gehalten hat, die hat ausgesprochen viel Beifall bekommen. Natürlich auch einigen Unmut von einigen eher ignoranten und nur an Dividenden interessierten kleinen Aktionären erfahren. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war die Resonanz doch schon gut. Weil die Aktienbesitzer, ich glaube, Statistiken sagen, Deutschland aus der durchschnittliche Aktienbesitzer in Deutschland ist 65 Jahre und älter, tendiert eher zu Konservatismus und insofern ist es aber auch interessant, wenn man dann doch merkt, dass es einen positiven Widerhall für die Reden der jungen Leute gibt, weil es dann doch irgendwie zeigt, auch die Älteren denken nicht nur ans Geld, sondern machen sich ihre Gedanken, was bedeutet denn jetzt die Klimakrise, die Klimakatastrophe für die vor allem jüngeren Leute, ne, die nachfolgende Generation, dass es ein Thema ist, das uns alle umtreibt. Insofern war das super, dass Fridays for Future dieses Thema so konzertiert und so massiv, auch mit viel Pressewiderhall auf den Hauptversammlungen dieses Jahr 2019 gesetzt hat. Ja, also wir haben viele Themen, weil eben auch viele Mitgliedsorganisationen haben und eben viele Themen auch brennend sind. Also eines ist zum Beispiel die Forcierung des Kohleausstiegs, der uns mit dem Kohlekompromiss, so wie er ausgehandelt wurde, nicht reicht. Das muss früher geschehen und viel massiver geschehen. Dann haben wir eben die angesprochenen Themen über Menschenrechtsverletzungen bei Staudammbauten und Staudammbrüchen, sei es jetzt Wasserkraftwerke wie Belo Monte in Brasilien oder ebenfalls Brasilien, der Dammbruch der Mine von Vale bei Brumadinho. Das sind alles Themen, wo dann überwiegend dann deutsche Versicherer mit drinstecken und deutsche Banken, die das auch finanzieren, wo wir dann das zum Thema machen. Wir haben andere Themen wie Menschenrechtsverletzungen im Kupferbergbau, was dann eben zwar nicht direkt deutsche Konzerne sind, aber deutsche Konzerne wie Aurobis sind beispielsweise als größter Kupferkonzern Europas die Abnehmer. Das thematisieren wir oder die Umweltschäden, die das Aurobis-Werk potenziell verursacht in Bulgarien etc. Das sind alles Themen, das ist eine ganze Palette. Bei Siemens haben wir auch eine ganze Palette jahrelang immer Staudämm-Themen gemacht, aber auch andere Themen wie Good Governance und Responsibility oder auch Korruptionsfragen, die in Brasilien in den letzten Jahren sehr heikel waren. Also wir haben eine ganze Bandbreite an Themen, die wir abdecken.
Was gibt es sonst noch für Erfolge in den letzten Jahren der konzentrierten Arbeit?
Ich glaube zum Beispiel jetzt ohne den Namen zu nennen, ein großer Versicherungskonzern hat zum Beispiel seine Policies geändert in Bezug auf Großstaudämme infolge unserer Kritik. Und der gleiche Konzern hat eben dann auch 13 Risikosektoren identifiziert, wo beispielsweise bei Großprojekten in den Ländern des globalen Südens in Zukunft als einer der Punkte garantiert sein muss, dass die Free Prior Informed Consent, also die freie, vorherige und informierte Befragung der betroffenen indigenen Völker, so wie sie in der ILO 169 definiert ist, dass die garantiert sein muss. Das haben die jetzt mit aufgenommen. Das heißt, wenn es irgendwo ein Staudammprojekt oder ein Wasserkraftwerkprojekt oder ein Straßenprojekt gibt und es dort betroffene indigene Völker gibt, dann müssen die vorher konsultiert werden. Und streng genommen ist dann jetzt dieser große Versicherungskonzern, wenn er dort für ein großes Bauvorhaben eine Versicherungsdienstleistung anbietet, verpflichtet, nachzuweisen, dass die Befragung der betroffenen indigenen Völker erfolgt ist. Und da werden wir genau hinschauen, ob das auch durchgesetzt wird. Insofern, das sind alles kleine Schritte. Das ist jetzt noch kein revolutionäres Handeln. Das ist nicht so, dass das Unternehmensprinzip dann auf einmal nicht mehr wäre, Gewinnstreben. Das können wir natürlich nicht ändern. Aber wir können versuchen, in einzelnen konkreten Fällen die Lebensvielfalt und die Realitäten der Menschen versuchen, halbwegs zu schützen, damit die Konzerne nicht nur nach ihrem Gewinnstreben dort brachial durchrauschen und die Lebensgrundlage der Menschen zerstören.
An dieser Stelle angebracht der Hinweis, letzte Woche, Freitag, war auch der Jahrestag des staatlichen Massakers gegen die Bergarbeiter in Marikana. Dazu könnt ihr finden im Archiv der Freien Radios die Sendungen aufgenommen vor 2 Jahren, vor der Hauptversammlung der BASF mit den Themen BASF mitverantwortlich für staatliche Morde an Bergarbeitern von Marikana, Arbeitsunfälle, Produkte schädigen Gesundheit und Umwelt, BASF Chemiekonzern mit blutigen Händen, Mitverantwortung der BASF bei der Aufarbeitung des Massakers in Marikana und Gerechtigkeit für die Bergarbeiter in Marikana. Soweit dieser Beitrag und vor dem nächsten Beitrag erst einmal ein paar Takte Musik. Festival, Trompetenfestival in Serbien, Guča, 2015. So, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Beitrag.
Also überhaupt denn die 4 Genfer Abkommen aus dem Jahr 1949 ein Ergebnis der leidvollen Erfahrung der Menschen, der Völker mit dem Zweiten Weltkrieg? Es gibt ja nicht nur diese eine, die 4. Genfer Konvention zum Schutz der Zivilbevölkerung. Es gibt noch die 3 anderen Konventionen, 2 Konventionen 1 und 2 zum Schutz der Kriegführenden zu Lande und auf See und die 3. Konvention zum Schutz der Kriegsgefangenen. Diese 3 erstgenannten Konventionen hatten bereits Vorläufer aus dem Ende der 20er Jahre, also klassische Kriegsvölkerrechtsverträge. Und die 4. Genfer Konvention ist etwas Besonderes. Dieser Schutzbereich Zivilbevölkerung kam erst dazu. 1949 mit der Annahme dieser 4. Konvention wurde ein neuer Schutzbereich im Kriegsvölkerrecht geschaffen. Und auch das ist die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs oder die besondere Erfahrung, dass wie auch bei modernen Kriegen vor allem die Zivilbevölkerung unter den Kriegen leidet und die meisten Opfer zivile Opfer sind, damals wie heute.
Aber ratifiziert wurde sie erst ein Jahr später.
Die Ratifikation zog sich noch lange hin. Man muss immer unterscheiden zwischen dem Zustandekommen von Verträgen, also der Annahme des Textes, das jetzt zum 70. Mal, und dem oft sehr langen Prozess der Umsetzung der Konvention über Unterzeichnung durch Staaten oder Regierung und dann schließlich die Ratifikation durch einzelne Staaten, wodurch sie in Kraft gesetzt werden für die betroffenen Länder. Und da haben wir heute den Zustand, dass Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen, die im Jahr 1977 verabschiedet wurden, als Texte leider noch nicht umfassend ratifiziert worden sind. Und gerade die Zusatzprotokolle, speziell das Protokoll 1, regeln den Schutz der Zivilbevölkerung viel umfassender als die vierte Genfer Konvention.
Wie kommt es, dass diese Verträge noch nicht vollständig ratifiziert worden sind? Und welche Länder haben sie denn nicht ratifiziert?
Also ich habe jetzt keine exakten Zahlen da. Bei den Genfer Abkommen kann man von einer universellen Mitgliedschaft ausgehen. Also im Prinzip mit ganz wenigen Ausnahmen haben alle Länder der Welt diese Abkommen ratifiziert. Der moralische Druck war ja auch damals so groß, dass man sich dem kaum entziehen konnte. Im Unterschied dazu, diese Zusatzprotokolle, speziell dieses Protokoll 1, was ich erwähnt habe, ist von vielen Staaten ratifiziert worden. Aber einige stehen eben noch davor, das zu tun oder absehbar werden es nicht tun. Dazu gehören leider die Vereinigten Staaten von Amerika, USA, die das noch nicht vollzogen haben. Sie haben einfach politische Bedenken. Sie wollen sich in der Kriegführung nicht einengen lassen, Spielräume behalten. Und da haben wir als Völkerrechtler gewissermaßen eine Art Trick, indem wir sagen, gut, wenn die Verträge nicht ratifiziert wurden von einzelnen Staaten, kann der Inhalt trotzdem gelten. Er ist sogenanntes Völkergewohnheitsrecht. Das heißt, der Inhalt der Verträge, hier des Zusatzprotokolls 1, ist soweit anerkannt von der Staatenmehrheit, der Weltgemeinschaft, dass die Staaten auch ohne förmliche Anerkennung hieran gebunden sind, als eine Art Gewohnheitsrecht. Und das betrifft auch die USA. Und die Diskussion wiederholt sich jetzt gerade. Wir haben ja den Atomwaffenverbotsvertrag, den Bend-Treaty. Und da ist ebenfalls absehbar, dass die Atommächte, die Kernwaffenmächte, sich diesem Vertrag nicht anschließen werden. Auch hier können wir, und das machen wir in der Jalana, gegenwärtig nachweisen, dass viele Regeln dieses Bend-Treaties auch unabhängig vom Vertrag in ihrer Substanz schon Völkergewohnheitsrecht sind. Und von daher kann man sagen, auch die Kernwaffenmächte sind zum Beispiel an das Verbot gebunden, Kernwaffen einzusetzen oder mit dem Einsatz von Kernwaffen zu drohen.
Der Schutz von Zivilpersonen ist ja alles andere als gewährleistet. Was nützt denn so ein Abkommen dann?
Ja, die Frage wird immer wieder gestellt, nach Völkerrecht im Allgemeinen, ob es überhaupt funktioniert. Gegenwärtig funktioniert es ehrlich gesagt schlechter als früher. Aber wir haben viele Möglichkeiten, speziell im humanitären Völkerrecht und bei den Genfer Abkommen, den Zusatzprotokollen, die Einhaltung zu gewährleisten. Das erste ist ein sehr wichtiger Grundsatz, der steht im Zusatzprotokoll 1 auch so drin, der sagt, die Staaten sind verpflichtet, die Abkommen, die Verträge einzuhalten und ihre Einhaltung durchzusetzen. Das heißt konkret, die Bundesrepublik Deutschland kann als Vertragsstaat der Genfer Abkommen darauf hinwirken, dass andere Staaten diese Abkommen auch einhalten, durch politische Demarchen, auf welchem Weg auch immer. Also es ist nicht hinnehmbar, dass die Bundesregierung oft bei parlamentarischen Anfragen sagt, sie weiß nicht, was für eine Kriegsführung stattfand, welche verbotenen Waffen vielleicht zum Einsatz kamen. Sie kümmert sich nicht darum, sie kann darauf keinen Einfluss nehmen. Sie kann es nach diesen Grundsätzen der Genfer Abkommen und sie sollte es auch tun. Dann gibt es viele einzelne Mechanismen, die man anwenden könnte. Es gibt Beschwerdemöglichkeiten, es gibt die Möglichkeit, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Und das Allerwichtigste, was wir gegenwärtig haben, das humanitäre Völkerrecht hat wieder einen Biss bekommen. Wir haben Völkerstrafrecht, wir haben den Rom-Gerichtshof, den Internationalen Strafgerichtshof nach dem Rom-Statut und wir haben die Möglichkeit, dass einzelne Staaten die Strafverfolgung von Kriegsverbrechen übernehmen. Und der Angriff auf Zivilpersonen ist ein Kriegsverbrechen. Auch das, was im Nahen Osten jetzt passiert ist, sind schwerste Kriegsverbrechen. Und da können einzelne Staaten derartige Taten verfolgen, obwohl sie im Ausland begangen wurden und auch von ausländischen Personen begangen wurden. Das ist der Grundsatz der Universalität, der zum Tragen kommt und an den sich die deutsche Rechtsprechung auch zunehmend orientiert, wenn beispielsweise IS-Kriegsverbrechen hier in Deutschland verfolgt werden.
In Bezug auf Syrien oder den Irak, Sie nannten gerade den Nahen Osten, wie könnten europäische Länder, also nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch andere, so stark darauf einwirken, dass kriegsführende Nationen wie USA, wie Saudi-Arabien, Türkei und noch zur Rechenschaft gezogen werden? Wie könnte das funktionieren?
Ja, wie gesagt, das könnten deutsche Gerichte machen. Wir haben ein Völkerstrafgesetzbuch, was im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht und den Völkerstrafrechtsgrundsätzen erlassen wurde, ein vorbildliches Gesetzeswerk, was in Kraft ist in Deutschland. Das verlangt einfach den politischen Willen, etwas zu tun. Und da sieht es gegenwärtig sehr, sehr schlecht aus. Dieser politische Wille ist immer weniger vorhanden. Bei anderen Staaten, nicht immer wieder die USA. Man unterwirft sich dieser universellen Gerichtsbarkeit international sowieso nicht. Heute sind, sagen wir es mal so, die Chancen für eine neue vierte Genfer Konvention. Es wird diskutiert, eine Genfer Konvention zum Schutz der Umwelt in Kriegen, was ein wichtiges Thema ist. Die Chancen für eine neue Genfer Konvention ganz, ganz schlecht. Und auch bei der Durchsetzung sieht es eben schwierig aus. Man kann was tun. Die Zivilgesellschaft kann etwas tun. Ich vertrete auch die Koalition zur Ächtung von Uranwaffen, ICPU. Und wir wenden uns gegen die Anwendung dieser Waffe und machen Öffentlichkeitsarbeit, Filmfestivals. Und wir können auch Strafverfahren bewirken oder unterstützen, wie wir das als Jalana machen. Beispielsweise im Fall Kunduz, wo damals ja auch viele Zivilpersonen getötet wurden und deutscher Befehlshaber praktisch vor Ort war und das mitverschuldet hat.
Sie erwähnten gerade, dass wenig Bedürfnis da ist momentan seitens der Staaten, zugunsten der Genfer Konvention zu intervenieren. Haben Sie damit eigentlich so ein ähnliches Problem wie mit dem Internationalen Strafgerichtshof? Das wird auch von verschiedenen Ländern nicht anerkannt.
Das kann man ungefähr in Parallele setzen. Aber auch da gilt, was immer schon im Völkerrecht galt, man soll sich darauf konzentrieren, die vorhandenen Regeln einzusetzen und durchzusetzen. Also man verlangt eine neue Genfer Konvention zum Schutz der Umwelt in bewaffneten Konflikten. Großes Thema, wichtiges Thema, eine fünfte Genfer Konvention. Keine Chance, politisch das hinzubekommen. Oder aber eine Konvention zur Ächtung von Uranwaffen, was Anliegen meiner, in Anführungszeichen, NGO, der ICPU ist. Momentan keine Möglichkeiten, das irgendwie zu realisieren. Oder das Rom-Statut weiter auszubauen, was zum Teil passiert, aber auch die Anerkennung auszuweiten. Die Bedingungen sind dafür schlecht. Dessen ungeachtet sich weiter darum bemühen, die Öffentlichkeit einsetzen, Medien, so wie wir es jetzt praktisch gerade im Gespräch tun, um da einen gewissen Druck zu erzeugen. Und wenn es um den Schutz von Zivilbevölkerung und bewaffneten Konflikten geht, es hat immer Widerstände gegeben. Die Widerstände sind heute teilweise stärker als früher, aber es ist kein Grund, völlig in Pessimismus zu verfallen oder sozusagen das Völkerrecht können wir aufgeben. Die Standards funktionieren nicht, keiner hält sich daran, das wäre der falsche Weg. Wir haben sehr viel erreicht und wir können damit arbeiten.
Also weiterhin kräftige Lobbyarbeit betreiben.
Genau. Also sich zu engagieren im Umfeld. Ich will noch eine Institution erwähnen, mit der wir gut zusammenarbeiten in Berlin. Das ist das European Center for Constitutional and Human Rights. Das sind Anwälte, oft auch junge Kollegen und Kollegen, die direkt mit solchen Fällen arbeiten. Also die versuchen, die Opfer von Kriegsverbrechen zu unterstützen in Strafverfahren, in Zivilklageverfahren und die auch schon einiges erreicht haben. Wir bemühen uns beispielsweise auch als Jalana, den Kunduz-Fall wieder aufzurollen oder ihn weiter juristisch zu begleiten. Es gibt eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe. Anhängig ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, wird sich vielleicht damit beschäftigen, überhaupt, um das auch hier nochmal zu sagen, Menschenrechte sind sehr wichtig. Wir haben jetzt den Fokus auf 70 Jahre Genfer Konventionen oder viertes Genfer Abkommen, humanitäres Völkerrecht, Spezialrecht für den Kriegsfall. Aber im Krieg gelten auch Menschenrechte, gelten auch Umweltrechtsstandards. Und auch da sollte man die Regeln, die vorhanden sind, heranziehen. Wir bemühen uns gegenwärtig, Opfer in Südserbien der NATO-Bombardierung vor 20 Jahren mit EU-Munition zu unterstützen, indem wir vorschlagen, dass diese Opfer Fragebogen ausfüllen und an die Menschenrechtsinstanzen der UNO schicken und sich auf diesem Wege juristisch, politisch eben mindestens melden können und man versuchen kann, ihnen humanitär zu helfen. Es gibt viel, viel Möglichkeiten zu argumentieren, vorzugehen für die Opfer, als man sich das ausmalen kann.
An dieser Stelle bleibt jedem überlassen einzuschätzen, wie er die Realpolitik der Kriege diese Konvention schon längst zerstört hat, beziehungsweise noch schlimmer, die einzelne Punkte der Völkerrechte umgedreht hat, instrumentalisiert hat für die Durchsetzung von Angriffskriegen. Da gäbe es aber noch vieles dazu sagen. Aber nun zum nächsten Beitrag nach ein paar Takten Musik.
Some people lost some bread. Hey-ya. Someone nearly died. Hey-ya. Someone just died. Hey-ya. Police they come, army they come. Hey-ya. Confusion everywhere. Hey-ya. Them leave sorrow, tears and blood.
Them regular trade
man. Them leave sorrow, tears and blood.
Don't fall. Anywhere Yash go, Yash must fall. Up, left, right.
Ja, jetzt spreche ich mit
Hallo.
Jule Nagel vom Linksnet und ja, gestern Nacht wurden 45 Menschen vom Flughafen Halle-Leipzig nach Afghanistan abgeschoben. Dagegen gab es auch Proteste, wenn auch nicht so viele Leute, weil es sehr kurzfristig war. Was für Menschen werden denn da eigentlich abgeschoben? Sind das jetzt wirklich nur verurteilte Strafgefangene, also sozusagen die Bösen in Anführungszeichen unter den Geflüchteten?
Es ist tatsächlich so, Deutschland schiebt seit Dezember 2016 nach Afghanistan ab. Es gab eigentlich einen Abschiebestopp aufgrund der prekären Sicherheitslage im Land. Und dann gab es offensichtlich Verhandlungen auch mit Afghanistan. Afghanistan kriegt relativ viel Geld von Deutschland. Und in dem Zuge sind eben diese Abschiebungen wieder in Gang gesetzt worden. Natürlich auch in einem ziemlich rechtsangeheizten Diskurs in Deutschland. Es ist so, dass diese Abschiebungen monatlich als bundesweit organisierte, also vom Bund organisierte Abschiebungen stattgefunden haben. Bis zum Mai 2018 zunächst. Da gab es einen relativ heftigen Anschlag, wo auch die Botschaft, die deutsche Botschaft in Afghanistan, in Kabul, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und da sind die Abschiebungen erstmal für kurze Zeit ausgesetzt worden, weil das gar nicht mehr möglich war, das abzuwickeln. Und danach war die Entscheidung quasi bundesweit bloß noch bestimmte Personengruppen abzuschieben, nämlich verurteilte Straftäter, Menschen, die über ihre Identität getäuscht haben, ihre Mitwirkungspflichten, wie das sozusagen im rechtlichen Slang heißt, verletzt haben und sogenannte Gefährderinnen, wo man gar nicht weiß, was das genau bedeutet, wo es keine juristische Umschreibung gibt. Aber das war die Situation. Und dann, ich glaube 2017 war dieser Anschlag und 2018 ist aber entschieden worden, dass diese drei Personenkategorien jetzt nicht mehr so greifen müssen. Tatsächlich, das ist im Zuge einer Innenministerkonferenz diskutiert worden. Und seitdem ist das in den Bundesländern nicht mehr einheitlich. Und soweit ich weiß, sind Bayern und Sachsen die Bundesländer, die pauschal tatsächlich inzwischen die Leute melden für die Abschiebung und nicht mehr diese drei spezifischen Gruppen sozusagen dort zur Abschiebung melden. Genau.
Ja, gestern Nacht war dann diese Abschiebung und es gab auch Proteste. Schon eine ganze Weile gibt es vom Sächsischen Flüchtlingsrat die Forderung, am Flughafen Halle-Leipzig eine Beobachtungsstelle einzurichten. Kannst du die Geschehnisse von gestern Abend so ein bisschen beschreiben? Wie läuft das ab und was hat das mit Leipzig und mit Sachsen auch zu tun, was da abläuft?
Ja, tatsächlich ist es so, dass eigentlich die EU-Rückführungsrichtlinie, das ist eigentlich keine gute Richtlinie, weil die sozusagen eben Aufenthaltsbeendigung und Rückführung, Abschiebung sozusagen normiert, dass aber aus dieser Richtlinie, die die EU erlassen hat, abzuleiten ist, dass bei Abschiebungen tatsächlich eine Art Monitoring passiert, auch im besten Fall durch eine unabhängige Stelle. Und solche Abschiebebeobachtungen gibt es bundesweit noch nicht viele. Ich weiß, dass es am Flughafen Düsseldorf eine Stelle und tatsächlich auch Berlin-Brandenburg, möglicherweise auch noch ein, zwei andere Bundesländer. Das sind dann Stellen, die sind meist von Wohlfahrtsverbänden, also zum Beispiel Caritas oder Diakonie oder auch kirchlichen Zusammenhängen besetzt und werden teilweise auch vom Staat finanziert. Also das ist eigentlich sozusagen die Intention, das Schlechte, was man macht, wie bei Abschiebehaft, zumindest irgendwie noch menschenrechtskonform kann man eigentlich nicht sagen, weil Abschiebungen an sich aus meiner Sicht menschenrechtswidrig sind. In Sachsen gibt es so eine Abschiebebeobachtung nicht. Also Abschiebungen sind eine Blackbox, man weiß nicht, was dort passiert. Auch was zum Beispiel mit kranken Menschen, was in Sachsen tatsächlich öfter vorkommt, dass kranke und auch beeinträchtigte Menschen abgeschoben werden, was mit denen dort ist, ob die eine eine Behandlung bekommen, die auch angemessen ist, oder Kinder und Jugendliche. Ne? Diese Forderung ist bisher sozusagen nicht gehört worden vom sächsischen Innenministerium. Es wird viel hinter den Kulissen, viel Lobbyarbeit gemacht, tatsächlich auch bei Wohlfahrtsverbänden, Kirche, dass die auch stärker auftreten für diese Forderung. Und soweit ich weiß, gibt es auch gerade Gespräche, die zur Folge haben könnten, dass es das in Sachsen vielleicht bald gibt tatsächlich. Ne? Ist eine gute Sache, aber macht eigentlich das Schlechte dann ein bisschen transparenter und besser, kann man auch sagen. Ne? Man sollte auf jeden Fall auf der Forderung beharren, weil dann zumindest eine gewisse Transparenz einzieht in dieser bisher als Blackbox vollzogene Zwangsmaßnahme. Und gestern, um das jetzt vielleicht noch gleich aufzugreifen, war es so, dass relativ spontan sich Menschen verabredet haben, die Info, dass der Abschiebeflughafen Leipzig-Halle sein wird. Dass diese Sammelabschiebungen, die finden immer an verschiedenen Flughäfen bundesweit statt und sind auch vorher selten bekannt. Also nur über die Flüchtlingsräte gelangen die Informationen dann meist kurz vorher an die Öffentlichkeit. Diese Informationen sehr kurzfristig haben sich dann Leute sozusagen in die Hand genommen und haben auch nach den Erfahrungen in der Hildegardstraße am 9. Juli, als ja eine Abschiebung versucht wurde zu verhindern, haben sich gesagt, wir müssen das jetzt weitermachen, wir müssen hier Protest zeigen, wir müssen Kontakt zu bekommen zu den Betroffenen und sind gestern zum Flughafen gefahren und haben aber quasi tatsächlich Probleme bekommen. Es war keine angemeldete Demonstration. Zuerst ist ihnen versagt worden, tatsächlich an dem Zaun zu stehen, wo man visuell zumindest Kontakt zu den Betroffenen bekommen kann. Und dann haben sie am Terminal im Flughafengebäude wohl versucht, Flugblätter zu verteilen, sind dann von der Polizei dort eingekesselt worden und haben ein Flughafenverbot bekommen für 3 Monate.
Ja, heute früh um 8 Uhr ist das Flugzeug dann in Kabul gelandet. In was für ein Land kehren die Geflüchteten denn dann eigentlich zurück? Also von da hört man ja auch nicht viel Gutes.
Naja, Afghanistan ist ein Land, wo Krieg geführt wurde, wo heute noch Zehntausende Soldaten aus den USA, teilweise auch aus Deutschland noch stationiert sind. Ein Land, das unheimlich unsicher ist. Es gibt regelmäßige Berichte auch von der UN-Mission, die vor Ort sozusagen die Lage auch noch beobachtet. Und die gibt seit Jahren, gibt die doch dramatische Zahlen über verletzte und getötete Zivilistinnen und Zivilisten heraus, die einfach dort in den Gefechten, im Zuge der vielen Anschläge, von denen man ja auch ständig liest in der Zeitung, zu Tode kommen. Im ersten Halbjahr meine ich, dass es an die 7000 Menschen waren, die verletzt oder getötet wurden. Und was jetzt sozusagen die neue Tendenz ist, ist nicht, dass die Taliban, die ja einen Großteil des Landes auch beherrschen, islamistische Gruppe, dass die für die meisten Todesopfer und Verletzten verantwortlich sind, sondern tatsächlich Regierungstruppen. Da gibt es sozusagen eine Verschiebung in den Verursachern von Tod und Verletzung. Und das ist schon eine dramatische Situation. Erst vor wenigen Tagen gab es einen Anschlag auf ein Büro einer Partei, die dort Taliban-kritisch auftritt in Afghanistan. Also man kann sagen, man wird zurückgeschoben in ein Land, was zu weiten Teilen, und diese Teile weiten sich immer mehr aus, entweder unter der Herrschaft von islamistischen Gruppen stehen, auch der IS ist am Start in Afghanistan, wo die Sicherheitslage einfach super prekär ist. Und wie wir auch wissen, von einer Abschiebung aus Leipzig von ein paar Monaten gibt es kein richtiges Auffangen für die Menschen, die dorthin abgeschoben werden. Die müssen auf der Straße leben, die gehen in eine Moschee vielleicht und haben vielleicht Glück, dass sie dort schlafen können. Also Armut und Krieg, kann man sagen, prägt die Situation in Afghanistan.
Ja, vielleicht müsste das ja auch genauso behandelt werden wie Syrien, wo eben auch noch keine Abschiebungen durchgeführt werden, weil eben gesagt wird, dass die Situation da nicht ausreicht, um dahin Menschen zurückzuschieben.
Aber auch da gibt es ja Diskussionen, das sozusagen langsam aufzuweichen, ne? Und das ist das Schlimme an der deutschen Politik.
Und um die Ecke funktioniert das ja trotzdem, weil die Türkei eben nach Syrien abschiebt oder der Libanon halt, und das sozusagen dann auch von Europa irgendwie durchgesetzt wird. Genau, ja, was kann man jetzt hier in Leipzig für die Verbesserung der Situation tun? Was gibt es hier für Möglichkeiten, um die Proteste hier in Leipzig dagegen zu bündeln vielleicht?
naja, was immer total wichtig ist. Und ich glaube, das müssen auch viele Menschen, die mit Geflüchteten in Kontakt stehen, auf dem Schirm haben. Es ist wirklich eine sehr seltene Situation, dass man eine Abschiebung, wenn sie denn schon im Vollzug ist, verhindern kann. Das ist wirklich eine super Ausnahmesituation. Und es ist total wichtig, den Geflüchteten, die irgendwie Post bekommen von der Ausländerbehörde, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, von der zentralen Ausländerbehörde in Sachsen, die zu begleiten und da reinzugucken in die Post und zu gucken, ob man sozusagen gegen vielleicht eine Abschiebeandrohung oder die Ablehnung eines Asylantrages noch was machen kann, ob man da juristisch gegen vorgehen kann. Das ist, glaube ich, nichtsdestotrotz gibt es ja letztlich auch eine schon längere Geschichte von Aktionen am Flughafen, also da auch in die Öffentlichkeit zu bringen, dass dieser Flughafen nicht nur Flughafen für Urlaubsreisende ist oder auch Militärdrehkreuz ist er ja auch, sondern eben auch ein zentraler Abschiebeflughafen in Sachsen, die Sachsen schiebt, wenn Sachsen selber Abschiebungen organisiert, in der Regel nur vom Flughafen Leipzig-Halle ab und das passiert mehrfach im Monat. Ne? Da muss man sozusagen wach sein. Und da gibt es auch schon eine Protestgeschichte und ich glaube, die sich nochmal anzugucken und jetzt auch wieder anzufangen, Proteste zu organisieren, wenn Abschiebungen stattfinden, das ist eine gute Sache. Und es gibt auch ein doch großes bisher virtuell verbundenes Netzwerk, was sich nach dieser Sache in der Hildegardstraße vor wenigen Wochen zusammengefunden hat. Und da gibt es, glaube ich, viel Energie und den großen Willen, sozusagen sich da auch zu organisieren und stärker das Thema Abschiebung und Protest dagegen ins Visier zu nehmen.
Hm. Ja, gestern scheint es ja auch gelungen zu sein, eine Person eben vor der Abschiebung da zu erretten sozusagen. Das sollten nämlich eigentlich 46 Personen abgeschoben werden und eine wurde scheinbar mit juristischen Mitteln da noch vorher Einspruch erhoben sozusagen. Weißt du darüber Näheres?
Da weiß ich nichts drüber tatsächlich. Mir ist nur bekannt, dass unter den 45 jetzt 5 aus Sachsen waren. Das ist eine relativ hohe Zahl. Die meisten kommen meist aus Bayern und 2 davon tatsächlich auch aus der Stadt Leipzig. Und genau, ne, also neben der Sache, dass Menschen frühzeitig sich um ihre Post kümmern und man versucht juristisch eine Abschiebung tatsächlich noch abzuwenden, ist natürlich in der Situation eines Vollzugs einer Abschiebung kann man natürlich noch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte konsultieren, die per Eilantrag noch versuchen können, eine Abschiebung zu stoppen. So, aber auch das gelingt relativ wenig und es ist ja gut zu hören, dass es gestern funktioniert hat.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch bei Jule Nagel vom Linksnet.
Den Beitrag ergänzen könnte Mensch damit, dass selbstverständlich die antirassistische Bewegung auch verankert in Parteien, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen nach wie vor Bleiberecht für alle fordert, dass es völlig legitim ist, dass schutzsuchende Menschen ihre Identität nicht preisgeben wollen, es völlig legitim ist, sich der rassistischen, oft auch tödlichen Abschiebermaschinerie zu entziehen. Aber weitere Informationen dazu später. Ich denke, es ist notwendig, in verstärktem Maß Schutzräume zur Verfügung zu stellen, entgegen dem jahrzehntelangen Rassismus, der Abschiebungen und der mörderischen Abschottungspolitik. Aber nun erstmal ein paar Takte Musik und dann weiter zum nächsten Beitrag.
Von den Handelsabkommen der EU kommen wir zur Abschottungspolitik. Einer der Instrumente der Abschottung gegen Geflüchtete, die es bis hierher lebend geschafft haben, ist die Zermürbung und Entmutigung durch permanente Unsicherheit, schlechte Unterbringung in Lagern und brutale Abschiebeversuche und die Menschen zur sogenannten freiwilligen Ausreise zu zwingen. Und unser erster Artikel zum Thema Abschottung erschien in der Taz am 6. August und er heißt »Ich bin einfach dort«.
Vor 2 Jahren sollte Asif N. aus seiner Nürnberger Berufsschule heraus abgeschoben werden. Seine Mitschüler und unser Autor stellten sich schützend vor ihn. Nun wurde bekannt, vor 2 Monaten ist der junge Afghane ausgereist, sogenannt freiwillig. »Wenn ich sterbe, okay, aber vorher fange ich an zu leben«, sagte Asif zu mir am 3. Juni, 3 Tage vor seiner Flucht, und seine Augenbraue zuckte nervös. »In Afghanistan stirbt man nur einmal, weißt du, in Deutschland stirbt man jeden Tag.« Wir AktivistInnen wussten schon lange, dass Asif nach Afghanistan geflohen ist. Wir haben es geheim gehalten, weil er nicht mehr in die Zeitung wollte. Nicht in die Nürnberger Nachrichten, wo er dann doch am vergangenen Donnerstag landete und wo sich ein weiteres Mal die sogenannten besorgten BürgerInnen auf seinem Rücken auskotzten. Auch am Donnerstag musste die Kommentarspalte nach kurzer Zeit gesperrt werden. Zitat: aufgrund der zahlreichen fremdenfeindlichen und rassistischen Kommentare. Wir haben Asifs Flucht auch deswegen geheim gehalten, weil potenzielle Entführer sonst seinen Aufenthaltsort kennen, wie das Hotel in Kabul, in dem er vor 2 Monaten nach seinem stundenlangen Flug unterkam, das gleiche Hotel, in dem sich ein 23-jähriger Geflüchteter nach seiner Abschiebung aus Deutschland vor knapp einem Jahr erhängt hatte. Einer von 69 Abgeschobenen zu Seehofers 69. Geburtstag. Ein Land, in dem PolizistInnen am 31. Mai 2017 in Nürnberg mit Knüppeln und Fäusten auf SchülerInnen einschlugen, Augen mit Pfefferspray verätzten, Polizeihunde auf sie hetzen, obwohl sie bereits zusammengekrümmt im Dreck lagen, Asif über die Wiese zerrten. Die Polizeigewalt war so offensichtlich, dass selbst Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erst einmal nichts einfiel. Es dauerte, bis die Propagandamaschinerie der CSU anlief, unterstützt von Polizei und Staatsanwaltschaft. Staatsschützer ermittelten, dass sogenannte Linksautonome unter den Protestierenden waren, dass darunter auch SchülerInnen waren, erwähnten sie nicht. Vorübergehend habe seine Suspendierung im Raum gestanden, sagte der Direktor der Berufsschule BL, Michael Adamczewski, der das auf seine kritischen Äußerungen gegenüber dem Vorgehen der Polizei zurückführte. Und wie immer stieg die Zahl der verletzten PolizistInnen von Stunde zu Stunde. Dass Asif eine Ampel im Suff demoliert hatte, wurde in der Öffentlichkeit breit erörtert, dass ihn ein Türsteher zuvor aufgrund seiner Herkunft nicht in eine Disco gelassen hatte, hingegen nicht. Die Arbeitsstunden, zu denen Asif verurteilt wurde, hat er vor seiner Abreise noch abgeleistet. Asif und wir, seine UnterstützerInnen, haben massive Polizeigewalt erfahren. Uns wurden physische und bleibende psychische Verletzungen zugefügt. Doch jedes ausgerissene Nasenhaar eines Polizisten zählt mehr als die Platzwunde eines Demonstranten. Die Manipulationen und Halbwahrheiten seitens der Polizei und Politik sind ein weiterer Fausthieb in unser Gesicht. Warum wurde das Verfahren gegen den Polizisten eingestellt, der mir mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat? Die von vielen Seiten geäußerte Kritik prallte ab, folgenlos, und trotzdem haben die Demonstrierenden gezeigt, dass es Menschlichkeit gibt und nicht nur Macht von BAMF und Polizei, so Asif, kurz vor seiner 2. Flucht in das kriegsgebeutelte Afghanistan. Asif war schon lange nicht mehr in Deutschland, als Anfang Juli der letzte Prozess gegen seine UnterstützerInnen stattfand. Bis dahin war er bei jeder Gerichtsverhandlung anwesend. Für ihn war es sichtlich anstrengend, die von massiven Sicherheitskontrollen flankierten, stundenlangen Prozesse mitzuverfolgen. Ein Danke, das reicht nicht, war seine Begründung, warum er es sich trotzdem antat. Asif floh erneut, weil er es nicht mehr ertrug, dass ihm Grundrechte wie das der ärztlichen Versorgung verwehrt wurden. Die Ausländerbehörde oder das Sozialamt muss für alles zustimmen, sagte er. Die Nürnberger Ausländerbehörde in der selbsternannten Stadt der Menschenrechte ist bekannt für ihren rigiden Kurs. Dort musste Asif immer wieder stundenlang warten. Sie benehmen sich so, als wären sie ganz oben und wir ganz unten, sagte er darüber. Zuletzt lebte Asif in einer grauen Gemeinschaftsunterkunft im Nürnberger Norden. Kurz vor Weihnachten empfängt er mich an den meterlangen Briefkästen und sagt, zum Glück ist keine Post da. Es war ihm sichtlich unangenehm, mich in diese seelenlose Behausung mit Gemeinschaftsküche zum Essen einzuladen. In seinem Zimmer mit spärlicher Möblierung gab er mir die einzige Tasse, die er besaß. Es war zuletzt ein Leben auf Abruf. Immer kann es zu Ende sein. Jeden Tag kann die Abschiebung drohen. Wieder einmal wartete Assef auf den Entscheid zu seinem Aufenthalt. Seinem Anwalt Michael Brenner zufolge hätte der durchaus positiv ausfallen können, aber Assef ist das ewige Warten leid. Wir setzten uns auf sein wackeliges Bett. Zu diesem Zeitpunkt genauso wackelig wie seine Entscheidung, nach Afghanistan zurückzukehren. Auf die Frage, was er mir dort zeigen würde, kratzt er Reis von seinem Teller. Wie soll er es auch wissen? Sein Zuhause ist Deutschland. Er war fast noch ein Kind, als er geflüchtet ist. Und trotzdem sagt er, dass es in Afghanistan besser sei, weil er nicht immer zur Behörde gehen müsste. Ich bin einfach dort. Zwischen roten Büchern zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen zieht er ein Fotoalbum heraus. Kurz huscht ein Lächeln über seine Lippen. Darin sind einige der glücklichen Momente in Deutschland festgehalten. Auf einem Felsen in Schwangau, von dem er aus verträumt in die Ferne blickt. Auf Schloss Neuschwanstein. Zwischen den Jugendlichen einer Wohngruppe. Einer hat einen Arm durch eine Granate verloren, ein anderer ein Auge. Das ist traurig, sagt Assef. Es ist sein Kumpel, ein Pashtune, revolutionär für Afghanistan. Denn Assef zählt zur diskriminierten Minderheit der Hazara. Er blättert weiter im Fotoalbum. Pferde, Nürnberger Volksfest, Jugend. Eine Jugend, die Assef nie haben durfte. Er zeigt mir die Hefte seiner Schreinerausbildung. Eine Schreinerlehre wäre sein Traum gewesen. Klare Striche, mit den Händen arbeiten, etwas erschaffen. Es ist die Summe an Rückschlägen, die Ungewissheit, die Assef dazu gezwungen hat, zurückzukehren. Ich versuche schon seit 2 Jahren, eine Lehre anzufangen. Ich habe mehrere schulische Ausbildungen gemacht und sogar einen Betrieb gehabt. Und dann hat die Ausländerbehörde es nicht genehmigt. Ich darf nichts machen. Freunde versuchen, ihn umzustimmen. Aber nachdem er sich durchgerungen hatte, war er nicht mehr davon abzubringen und vereinbarte einen Termin bei der Rückkehrberatung. Die dortige Mitarbeiterin sagte, in Kabul muss man immer auf der Hut sein. Ob sie wusste, dass es sich dabei um eine soldatische Redensart handelt? Assefs letzte Jahre in Deutschland haben auf brutale Weise gezeigt, wie die Flüchtlingspolitik im Zeichen des Rechtsrucks aussieht. Heuchlerisch und voller struktureller Gewalt. Viele sagen, in Deutschland ist Frieden, in Afghanistan ist Krieg. Aber Deutschland ist wie ein Friedhof für mich. Du liegst nur da und kannst nichts machen. Du kannst dich nicht bewegen.
An dieser Stelle 2 Hinweise. Die nächsten Abschiebungen findet ihr auf der Webseite der Aktion Bleiberecht Freiburg. Und zwar morgen Sammelabschiebung von Frontex von Frankfurt nach Lagos, Nigeria. 27.8. vermutlich weiter Charterflug nach Afghanistan. 29.8. Flughafen Karlsruhe, Baden-Baden nach Beograd, Serbien und so weiter. An der Stelle zu dem Thema Schutzräume bilden gegen den staatlichen Rassismus, kommunale Strukturen, dagegen aufbauen, Hinweis auf eine Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Solidarische Städte in Europa. Es wird darin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beispiele gegeben, 6 Beispiele gegeben von solidarischen Städten. Auch sogenannte Sanctuary Cities aus mehreren Ländern. Solidarische Städte in Europa, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber nun weiter zum nächsten Beitrag.
May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay forever young. May your hands always be busy, may your feet always be swift, may you have a strong foundation when the winds of changes shift.
May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay.
Unser zweiter Artikel zum Thema Abschottung ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik, August, und dieser heißt Der Preis der Abschottung.
Die Fotos von Oscar Ramirez und seiner Kleintochter Valeria verfolgen und quälen uns. Beim Versuch, die USA zu erreichen, waren die beiden Migranten aus El Salvador im Rio Grande ertrunken. Die Bilder ihrer toten Körper haben in Amerika für Empörung und Wut gesorgt. Vor 4 Jahren hatten die Aufnahmen des syrischen Kleinkindes Alan Kurdi, der tot an einem türkischen Strand angeschwemmt wurde, Europa auf ähnliche Weise geschockt und erschreckt. Diese Tode sind jedoch weder Unfälle noch isolierte Ereignisse. Vielmehr resultieren sie aus einer Einwanderungspolitik auf beiden Seiten des Atlantiks, die Migranten abschrecken will. Ein kleiner Junge, der tot am Strand liegt, ein Vater und seine Tochter, die mit dem Gesicht nach unten im Fluss treiben. Genau so sieht Abschreckung aus. Allein in diesem Jahr sind an der Grenze zwischen den USA und Mexiko mindestens 175 Menschen gestorben, darunter 13 Kinder. Über 2000 Menschen waren es in den vergangenen 5 Jahren. Die europäischen Zahlen sind noch alarmierender. Fast 600 Menschen ertranken in diesem Jahr bislang im Mittelmeer und 35.000 seit 1993. Tausende mehr, vielleicht sogar 10.000 mehr, sind still und leise umgekommen. Ihre Tode wurden niemals registriert. Die Fälle von Alan Kurdi sowie von Oscar und Valeria Ramirez stechen bloß dadurch hervor, dass die Bildsprache schockierend genug war, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen. Einwanderungskontrolle besteht heute nicht einfach aus einem Grenzer, der nach den Papieren fragt. Vielmehr bildet sie ein gewalttätiges, mit Zwang operierendes, militarisiertes Kontrollsystem. Als ein Spiegel-Journalist den Überwachungsraum der EU-Grenzschutzagentur Frontex besuchte, fiel ihm die dort verwendete Sprache auf. In ihr ging es darum, Europa gegen einen Feind zu verteidigen. Die Festung Europa ist eine Zitadelle gegen Immigration. Sie wird von Gesetzen abgeschirmt, die die meisten legalen Zugangswege abschneiden, von Mauern und Kriegsschiffen geschützt und von Satelliten und Drohnen bewacht. Diese Festung erstreckt sich weit über die Grenzen Europas hinaus. Im vergangenen Jahrzehnt hat die EU eine Reihe von Vereinbarungen mit verschiedenen Autoritäten in Nordafrika, der Sahelzone, dem Horn von Afrika und dem Mittleren Osten zusammengeschustert, damit sie als Europas Einwanderungspolizei agieren. Mit der Türkei, mit Marokko und Libyen, mit Niger, Mali und Senegal, mit Äthiopien und Eritrea. Die EU gibt gewaltige Summen an Geld aus, damit mögliche oder mutmaßliche Migranten festgenommen und eingesperrt werden, bevor sie die Küsten des Mittelmeers erreichen. Allein in Libyen hat die dortige Regierung mindestens 20.000 Migranten inhaftiert. Tausende weitere werden von Milizen und kriminellen Banden gefangen gehalten. Sie alle leben unter den entwürdigsten Bedingungen. Viele sind Folter, sexuellen Übergriffen und Erpressung ausgesetzt. An diesen Praktiken sind die europäischen Regierungen beteiligt. Brüssel hat eine gewaltige neue Entführungs- und Arrestindustrie finanziert und aus Migranten eine ausbeutbare Ressource gemacht. Das ist einer der größten Skandale unserer Epoche. Und er versinkt fast vollständig in Schweigen. Damit die Festung Europa noch uneinnehmbarer wird, beginnen europäische Regierungen nun, jeden Akt der Rettung oder Solidarität zu kriminalisieren. Kapitäninnen von Seenotrettungsschiffe wie Carola Rackete und Pia Klemp wurden in Italien verhaftet und sehen sich Anklagen wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung gegenüber, auf die bis zu 20 Jahre Haft stehen. Weswegen? Weil sie Menschenleben gerettet haben. Hätten Rackete oder Klemp Europäer gerettet, würde man sie als Heldinnen bejubeln. Ihr Verbrechen besteht darin, den falschen Menschen geholfen zu haben. Aber nicht nur das Retten von Migranten aus Seenot ist zur strafbaren Handlung geworden. Eine Untersuchung des Online-Magazins Open Democracy ergab, dass in den vergangenen 5 Jahren mindestens 250 Menschen in 14 europäischen Ländern verhaftet oder angeklagt wurden, weil sie illegalisierte Migranten mit Lebensmitteln versorgt oder anderweitig unterstützt hatten. Auch Amerika hat einen ähnlichen Kurs eingeschlagen. Von militarisierten Grenzpatrouillen über verwahrloste Masseninternierungslager bis zum Verbot jeglicher Unterstützung für undokumentierte Migranten. Kriminalisiert wird damit, wie es die Anwältin Frances Weber ausdrückt, der Anstand selbst. Daher ist die Empörung über einen bestimmten Todesfall nicht genug. Was passierte nach der Wut über den Tod von Alan Kurdi? Nichts. Die Politik der Festung Europa wurde eher noch gestärkt und ausgeweitet. Und alle nahmen es achselzuckend hin. So ähnlich wird es wohl auch in Amerika geschehen. Wer die Politik der Festung Europa und der Festung Amerika ausführt und unterstützt, akzeptiert im Grunde, dass die Tode von Alan Kurdi, von Oscar und Valeria Ramirez sowie der Tausenden, die im Mittelmeer ertrunken und in der Wüste entlang der US-Grenze gestorben sind, dass diese Tode der Preis der Abschreckung sind und dass sie diesen Preis wert sind. Unser moralisches Verständnis ist von der Migrationspanik derart verbogen worden, dass wir all dies zumeist noch nicht einmal für ein Problem halten. Nur gelegentlich, wenn es ein besonders schockierendes Bild in die Nachrichten schafft, dringt die moralische Abscheulichkeit dieser Politik in unser Bewusstsein vor. Die Alternative dazu, massenhaften Tod, massenhafte Inhaftierung und die Kriminalisierung des Anstands zu akzeptieren, besteht darin, unsere Haltung zur Einwanderungskontrolle, zur Festung Europa und zur Festung Amerika zu überdenken. Andernfalls haben die für Alan Kurdi, für Oscar und Valeria Ramirez vergossenen Tränen nur unsere Schuldgefühle weggewaschen, aber nichts getan, um so etwas in Zukunft zu verhindern.
Unser letzter Artikel im linken Medienspiegel im August erschien am 2. August auf dem Internetportal für Netzkultur Telepolis und hier soll es um Krisen gehen bzw. um nicht bewältigte Umweltprobleme.
Autokrise, Waldkrise, Windkraftkrise. Es gipfelt in Deutschland. Nach mehreren Autogipfeln lädt jetzt die Bundesregierung zu einem Krisengipfel für den Wald und seinem Windkraftgipfel ein. Alle Gipfel demonstrieren das eklatante Versagen der Großen Koalition beim Umweltschutz. Drei CSU-Verkehrsminister auf Bundesebene haben die deutsche Verkehrspolitik zu einer schieren Autopolitik verkommen lassen. Zusammen mit den deutschen Autobauern haben die letzten Bundesregierungen die Elektromobilität der Zukunft komplett verschlafen. China, Japan, Südkorea, Kalifornien, aber auch Frankreich, die Niederlande und Norwegen sind uns in der E-Mobilität weit voraus. Nur ein Beispiel. In der südchinesischen Millionenstadt Shenzhen fahren ausschließlich Elektrotaxen, und zwar 22.000, und ausschließlich E-Busse, und zwar 16.500. Undenkbar in einer heutigen deutschen Millionenstadt. Zum Waldgipfel. Schon im 19. Jahrhundert wussten deutsche Förster, willst du den Wald vernichten, Pflanze, Fichten, Fichten, Fichten. Doch erst im 21. Jahrhundert entdeckte die deutsche Politik, dass Fichten, Fichten, Fichten ein Riesenproblem für den deutschen Wald sind und diese Monokulturen dem Schädling Borkenkäfer eine ungeahnte Verbreitung erlauben. Hauptsächlich Fichten sind durch die vorausgegangene Trockenheit jetzt so geschwächt, dass sie umstürzen, zurzeit vor allem im Nationalpark hart zu besichtigen und dann ideale Lebensbedingungen für den Borkenkäfer bieten. Der lange bekannte Schädling befällt fast ausschließlich Fichten. Bei Polykulturen hat der Borkenkäfer kaum eine Chance zur Ausbreitung. Förster schätzen, dass in diesem Jahr um die 5% der deutschen Wälder absterben werden. Schäden von nie dagewesenem Ausmaß, sagt der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt voraus. Er sieht allein in seinem Bundesland 2019 etwa 100.000 Hektar Wald zerstört. Der Bund spricht von Schäden unglaublichen Ausmaßes. Grund dafür sei die Klimaerhitzung und die damit zusammenhängende Trockenheit. Nötig sind jetzt endlich standortangepasste Bäume und Mischwälder. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erkennt jetzt, der Wald ist ein entscheidender Klimaschützer. Er entlastet die Atmosphäre in Deutschland um jährlich 58 Millionen Tonnen CO2. Das sind etwa 6% der Gesamtemissionen. Bei der Klimakrise wurde bisher vor allem gefragt, was kostet der Umstieg auf erneuerbare Energien? Doch die entscheidende Frage heißt, was kostet es, wenn wir nicht umsteigen? Die Antwort gibt die Fridays for Future Bewegung. Es kostet unsere Zukunft. Allein das jetzt befürchtete Waldsterben kostet Milliarden. Laut Spiegel hat die Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzer errechnet, dass allein der Abtransport des Schadholzes 2,1 Milliarden Euro kosten wird. Insgesamt müssen 300 Millionen Bäume nachgepflanzt werden. Noch höher die Kosten bei der Windkraftkrise. Diese einst boomende Schlüsselindustrie der Energiewende wurde, wie zuvor die Solarbranche, durch eklatante Regierungsfehler zum vorhersehbaren Absturz gebracht. Ab 2012 haben alle Bundesregierungen die Energiewende brutal ausgebremst. Die deutsche, bis dahin boomende Solarbranche hat seither etwa 80.000 Jobs verloren. Die Windkraftbranche allein im Jahr 2017 um die 26.000, so die Verbände der erneuerbaren Energie. Die zukunftsfähigen Energiebranchen wurden ausgebremst, nur um etwa 20.000 veraltete Kohlejobs zu retten. Dümmer geht's nimmer. Im ersten Halbjahr 2019 wurden in Deutschland gerade mal noch 35 Windräder aufgestellt. Die Zahl der Insolvenzverfahren in der Windbranche nimmt ständig zu, wie zwischen 2013 und 2017 die Zahl der Solarpleiten. Kein Wunder, dass die Bundesnetzagentur vor einer besorgniserregenden Dimension in der Windbranche spricht. Der Grünen-Politiker Oliver Krischer von einer Windkraftverhinderungspolitik. Der Solarkrise folgen die Windkrise und das Waldsterben. Wie will denn diese Bundesregierung ihre Klimaschutzziele erreichen, wenn sie bisher zumindest unfähig war, die einfachsten Voraussetzungen dafür zu schaffen? Dabei sind die bis jetzt offensichtlich gewordenen Krisen erst der Beginn der viel größer dimensionierten Klimakrise. Es wird immer deutlicher, was die Bundeskanzlerin schon 2008 prognostizierte, aber nicht entsprechend handelte. Die Klimakrise ist die Überlebensfrage der Menschheit. Diese Krise wird immer mehr zum Überlebenstest der Demokratie. In den 1970er und 1980er Jahren reichte es noch, Filter in Schornsteine einzubauen. Heute ist eine grundsätzlich neue Politik gefragt. Die Rentnergesellschaft muss lernen, endlich eine Politik für die nächsten Generationen zu machen. Nichts weniger als einen neuen Generationenvertrag. Der Druck der gerade gestarteten Fridays for Future-Bewegung sollte nicht nachlassen, muss noch viel stärker werden, er muss anhalten. Nur dann werden die vielen Gipfel wirklich etwas bewirken. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online, auch zu den Artikeln unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschö. We'll be right back.
auf der Unteilbar-Demo in Berlin stand auf einem Plakat zu lesen, Zitat, ich kann nicht glauben, dass ich dagegen protestieren muss, Menschen ertrinken zu lassen. Leider ist es für viele eben nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen gerettet werden müssen, wenn sie in Seenot sind. Alle, auch Geflüchtete. Mittlerweile geht die Entwicklung dahin, die moralische Pflicht zur Seenotrettung und das Recht des in Seenot befindlichen Menschen auf Rettung auszuhöhlen, gar zu kriminalisieren. Noch hat eine Richterin in Italien dieser Entwicklung getrotzt. Sie hat der Kapitänin Carola Rackete bescheinigt, dass sie einen Rechtfertigungsgrund gehabt habe, als sie mit ihrem Schiff Sea-Watch 3 sich über das Anlegeverbot der italienischen Regierung hinwegsetzte, nachdem sie 12 Tage mit Geflüchteten unter schwierigen Bedingungen ausharren musste. Die Richterin sagte, die Rakete habe Menschenleben gerettet und deshalb aus Pflichtsinn gehandelt. Der Hausarrest gegen sie wurde aufgehoben, schwierig aus dem Seerechtsübereinkommen oder fast zusammen, das habe ich von Pro Asyl. In dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ergibt sich die Pflicht zur Seenotrettung. In den Richtlinien ist festgehalten, dass Gerettete an einen sicheren Ort gebracht werden müssen. In diesen Richtlinien ist ein sicherer Ort definiert als ein Ort, an dem die aus Seenot Geretteten keine weiteren Gefahren zu befürchten haben und an dem ihre Grundbedürfnisse gesichert sind. Es ist weiter in den Richtlinien festgehalten, dass Schiffe nur zeitweise einen sicheren Ort darstellen und so schnell wie möglich von dieser Verantwortung den Geretteten gegenüber entbunden werden müssen. Sie müssen folglich in den nächstgelegenen sicheren Hafen gebracht werden. Im Abschnitt der Richtlinien findet sich auch die Rücksichtnahme auf die besonderen Bedürfnisse von Asylsuchenden wieder. An dieser Stelle wird ersichtlich, dass die seerechtliche Definition eines sicheren Hafens im Falle der Ausschiffung von Schutzsuchenden zwingend mit Menschen- und flüchtlingsrechtlichen Verpflichtungen verbunden sein muss. Die Position von Leuten wie dem italienischen Innenminister Matteo Salvini und auch seinem deutschen Amtskollegen Seehofer, der letztes Jahr, als er 69 wurde, gefeiert hat, dass an diesem Tag aus Deutschland auch 69 abgeschoben worden sind. Die Position von diesen Leuten, die unbeirrt ihrem Wahn nachgehen, der möglichst lückenlosen Abschottung Europas gegen Geflüchtete, ist menschenverachtend und verstößt gegen elementare Menschenrechte. Menschenrechte sind unteilbar und gelten für alle. Es gibt nicht bisschen Menschenrechte. Entweder gibt es Menschenrechte für alle Menschen oder man kann die Menschenrechte in den Papierkorb werfen. Der staatliche Rassismus, der immer stärker und rücksichtsloser Geflüchtete als Feinde behandelt, ist nicht minder gefährlich für die Menschen, die flüchten und in Europa Schutz suchen, als die Angriffe der ausgesprochen rechten und faschistischen Akteure. Diese gruppieren sich zunehmend um die AfD und verleumden und bedrohen mit ihr als parlamentarischen Arm der Rechten insgesamt Geflüchtete und Migrantinnen. Der institutionalisierte Rassismus von Regierungen und Polizei und Justiz verunsichern und gefährden die Existenz der hierher Geflüchteten immer stärker. Die rechtliche und soziale Ausgrenzung der Geflüchteten nimmt immer mehr Fahrt auf. Während seit 2015 eine Flut neuer und schärferer Gesetze gegen Geflüchtete wie erschwerter Familiennachzug oder das auch von Asyl sogenannte als Hau-Ab-Gesetz bezeichnete verschärfte Gesetz verabschiedet wurden, hat auch die Repression gegen Kriminalisierung und Kriminalisierung gegen Geflüchtete zugenommen. Die Abschiebungen werden forciert. Es geht darum, immer schneller, immer mehr Menschen abzuschieben. Egal, ob die Zielstaaten, wie zum Beispiel Afghanistan, Sicherheit bieten oder nicht. Als jetzt vor kurzem wieder Menschen nach Afghanistan abgeschoben wurden, darunter Kranke, gleichzeitig wieder ein größerer Schlag von Taliban stattgefunden, wo über 30 Menschen zum Opfer gefallen sind. In den sogenannten Ankerzentren, allein 7 in Bayern, sind die Lebensbedingungen unzumutbar und gefängnisähnlich. Hinzu kommen häufig Misshandlungen, Willkür und das Fehlen jeglicher Privatsphäre der dort Untergebrachten. In einem Lager in Bayern, in Manching, einer ehemaligen Kaserne in der Nähe von Ingolstadt, die jetzt ein Jahr besteht, sollen nach Angaben eines Übersetzers allein 20 Geflüchtete Suizid begangen haben. Das habe ich in der Wochenzeitung Freitag von dieser Woche gelesen. Hiergegen ist Widerstand notwendig. Wir wehren uns dagegen, dass sowas Normalität wird. Auch solidarische Unterstützung gegen Abschiebung und für ein Bleiberecht setzen wir uns ein. Wir fordern, wie die Organisation Kein Mensch ist illegal, zum zivilen Ungehorsam auf. Und anderen Städten werden Menschen Zufluchtswohnungen, also die werden natürlich nicht öffentlich gemacht, zur Verfügung gestellt. Die Lager müssen abgeschafft werden. Seenotrettung darf nicht länger kriminalisiert werden. Ich lese jetzt das 9-Punkte-Programm von Pro Asyl vor, das wir unterstützen, wobei wir meinen, es reicht aber nicht. Trotzdem, es sind kurzfristige Forderungen, die auch erfüllbar sind. Erstens, Verpflichtung der Europäischen Grenz- und Küstenwache in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Seenotrettungsdiensten Flüchtlinge auf hoher See an Bord zu nehmen und zur Prüfung ihres Asylantrags in den nächstgelegenen Mitgliedstaat auszuschiffen, sowie die Bestrafung der unmittelbar Verantwortlichen der Europäischen Grenz- und Küstenwache und ihnen politisch übergeordneter Beamter, die Flüchtlinge nicht aus Seenot retten und oder private Seenotrettungsdienste an der Wahrnehmung dieser völkerrechtlichen Verpflichtung hindern. Zweitens, Verbot der Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der verbrecherischen, das ergänze ich, libyschen Küstenwache zwecks Verhinderung der Abreise von Flüchtlingen aus Libyen und deren Übernahme nach deren Rettung aus Seenot auf dem Mittelmeer. Verbot der Schließung von Abkommen mit Anrainerstaaten mit dem Ziel, die an der Grenze der Europäischen Union um Schutz suchende Flüchtlinge zu übernehmen. Abschaffung von Hotspots und Transitzentren an den Außengrenzen der Union sowie Verbot der Inhaftierung von Schutzsuchenden. Fünftens, Verbot der Anwendung von Drittstaatenregelungen auf Länder außerhalb der Europäischen Union. Sechstens, Staaten, die bereits eine Asyl- und Einwanderungstradition entwickelt haben, besitzen eine besondere Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen innerhalb der Union. Siebtens, Verpflichtung anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten, die freie Wahl des Wohnsitzes innerhalb der Europäischen Union zu ermöglichen. Achtens, Gewährleistung der Familienzusammenführung zugunsten subsidiär Schutzberechtigter, zum Beispiel Partner, Ehepartner, unter den gleichen Bedingungen wie für Genfer Konvention Flüchtlinge. Neuntens, Schaffung legaler und gefahrenfreier Wege durch Erteilung humanitärer Visa für Mandatsflüchtlinge des UNHCR, die sich in Transitstaaten aufhalten und durch eine Erweiterung von Resettlement-Programmen. Es ist so, dass zum Beispiel in dem einen Zentrum, es war in Griechenland, ein Mann sich umgebracht hat, weil er mehrmals versucht hat, eine Einreise zu kriegen. Und man muss ja wissen, die Menschen haben ja schon sehr viel hinter sich. Sie sind zum Teil durch die Wüste gekommen. Dann haben sie den gefahrvollen Seeweg, das ist der konkrete Anlass, sind vor der libyschen Küste 200 Menschen ertrunken.
Oder mehr.
Und das müsste nicht sein. Die europäischen Staaten, wenn sie auch sonst im Clinch oft miteinander liegen, in einem Punkt sind sie sich alle einig, abschotten, abschotten, abschotten. Das Flüchtlingsrecht existiert nur noch auf dem Papier. Faktisch ist es längst unterlaufen. Wir haben schon früher gesagt, es wird Krieg gegen Flüchtlinge geführt. Das ist jetzt tatsächlich so. Es wird auf sie geschossen. An den vorgelagerten Grenzen und Hotspots, die hier erwähnt sind, die von Deutschland und anderen Ländern mitfinanziert werden. Das Mittelmeer ist Massengrab und gleichzeitig wahrscheinlich das Meer, was beobachtet und es sind Satelliten, es ist alles Mögliche unterwegs an technischem Gerät. Die sogenannte Grenzschutzagentur, deren Job ist, die Flüchtlinge abzuhalten, kriegen immer mehr Geld. Ich glaube, jetzt schon wieder.
Ich glaube, 2 Milliarden.
2 Milliarden ist die neueste Zahl. Das heißt, da könnten von diesen alles wird dran gesetzt und es werden keine Kosten gescheut, um Menschen daran zu hindern, Schutz zu suchen. Und dann stellen sich europäische Länder, auch Merkel und andere Verantwortliche, auch sie ist verantwortlich, stellen sich hin und sagen, wir sind der Staat, der sich für Menschenrechte besonders einsetzt. Dazu habe ich vorhin schon was gesagt. Nein, das ist Demagogie. Es gibt keine Menschenrechte für Geflüchtete. Das ist ein Drama, zumal Deutschland wie kein anderes Land der Welt Verantwortung trägt für Menschen, die heute Schutz suchen. Wir haben schließlich den Faschismus hinter uns, wo Hunderttausende, Millionen geflüchtet sind. Viele kamen da auch nicht durch, sind hängen geblieben in Frankreich beispielsweise, haben keine Visa gekriegt. Viele sind im KZ gefoltert, umgebracht worden. Deswegen auch sind wir vor allem sehr, sehr sensibel, was Lager angeht. Und die Lager werden immer schlimmer. Auch in Mannheim, das sogenannte Erstaufnahmelager. In der Neckarstadt West, wo ich wohne, in der Industriestraße, also im Industriegelände, in diesem Lager sind auch keine menschlichen Bedingungen. Es ist so wie in dem Lager zum Beispiel, in dem erwähnten Ankerzentrum in Manching, das habe ich ja erwähnt, dass das in der FR stand, da haben Flüchtlinge, Geflüchtete keine Privatsphäre. Jederzeit können die, ich wollte schon Schließer sagen, also die Sicherheitskräfte von privaten Sicherheitsdiensten können jederzeit in die Zimmer, wo Geflüchtete sind, oft zusammengepfercht. Sie können auch in die Toiletten rein, sie können in die Bäder rein. Das muss man sich vorstellen. Frauen sind besonders gefährdet auch. Die müssen da oft, das habe ich auch schon in Heidelberg gehört, von dem sogenannten Registrierungszentrum vor mehreren Jahren, da hat man auch aufgeschrien, Skandal, Skandal, weil da die Frauen dann praktisch ihre Zimmertüren abends verbarrikadiert haben, damit da nicht einfach auch Übergriffe zu verhindern. Ein Vorstandsmensch von Pro Asyl, der bundesweiten Flüchtlingsorganisation, hat klar gesagt, das habe ich aus dem Internet, dass, und das ist ja auch nachvollziehbar für jeden, jede hier, je mehr Menschen auf engstem Raum zusammengedrängt sind, desto mehr passiert. Es passieren Übergriffe, die Depression steigt bei den Menschen, bei Kindern, bei Kranken und die sogenannten Sicherheitsservice. Also Firmen sind ja private Firmen, die da angeheuert sind. Die Leute kriegen da auch nicht viel. Aber sie sind sehr oft willkürlich. Sie sind oft auch zuständig, obwohl sie keine Ahnung haben, für Krankenscheine. Und sie verteilen die je nach Gusto. Die einen kriegen was, die anderen nicht. Jetzt weiß ich nicht den Ort. Vor mehreren Wochen, man hört nichts mehr davon, ist eine Sicherheitsfirma, ich glaube European Home Care heißt die, die ist wegen 30 Straftaten ist sie angeklagt worden, alle möglichen Leute, weil es Übergriffen gab, weil es zu tätlicher Gewalt kam, zu Misshandlungen, Beleidigung und so weiter. Wir sind dagegen, dass Menschen in Lagern untergebracht werden. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus und einfach deswegen auch, weil es unmenschlich ist, weil Menschen im Lager praktisch, man kann sie da am besten kontrollieren und sie sind auch abgeschottet heutzutage, verstärkt. Auch in Mannheim kommt man nicht ohne weiteres rein. In der Manching hat eine Anwältin auch zitiert, die ehrenamtlich Flüchtlinge berät. Sie kann die Menschen dort nicht vor Ort, also in dem Lager beraten, sie kann das nur draußen. Ich weiß von einer Geschichte in Mannheim, wo Menschen deutschen Sprachunterricht kriegen. Da sitzen im Zimmer sitzen auch Leute vom Sicherheitsservice. Und ich habe gefragt, warum machen die das? Ja, die sagen, da ist mal was vorgefallen. Aber das können wir nicht mitteilen. Das heißt, es ist eine unheimliche Kontrolle da. Und die Kommunikation nach außen ist praktisch unterbunden. Wir haben das selbst erfahren. Wir konnten früher auch nicht rein und Flugblätter verteilen, aber noch vor dem Eingang. praktisch noch auf dem Gelände, das können wir schon lange nicht mehr. Es sind sogar schon von Bürgersteigen weggejagt worden, weil das angeblich nicht geht. Das heißt, die haben was zu verbergen. Es kommt ja ständig zu Übergriffen. Es kommt dazu, dass kranke Menschen abgeschoben werden. Das haben wir selbst oft erlebt. Familien werden auseinandergerissen. In Mannheim ist vor einem Jahr, da setzen wir uns auch dafür ein, dass die Familie wieder zurückkehrt. Da hat es mehrere Artikel in Mannheimer Morgen gegeben. Da ist eine Familie abgeschoben worden mit 3 Kindern. Ein Kind ist aus dem Kindergarten in der Neckarstadt rausgeholt worden von der Polizei. Ein Junge ist aus einer Schule, ein 11-jähriger Junge, aus der Schule rausgeholt worden. Die Kinder waren völlig fertig, stand alles im Mannheimer Morgen. Die mussten beruhigt werden, 2 Tage lang von Sozialarbeitern. Und damals es gab Pressemitteilungen dazu, wir haben da auch was dazu geschrieben, das Bündnis gegen Abschiebung. Wir machen auch eine Petition. Und dann hieß es, das stimmt gar nicht, was da behauptet wird. Wir holen keine Kinder aus der Schule mit der Polizei. Jetzt vor kurzem, ich habe das... ich habe die Pressemitteilung dabei. Vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg ist aus Emmendingen wieder ein Kind rausgeholt worden. Das heißt, Kennzeichen ist auch, dass nicht nur diese Repression gegenüber Flüchtlingen zunimmt, sondern dass immer mehr gelogen wird, dass Leute getäuscht werden. Das hat man früher schon gemacht, aber damals, da war es noch mehr Ausnahme. Aber jetzt ist es so, dass sie einfach kommen können, wann sie wollen, dass die Leute, zum Beispiel war es bei der Familie so, ihr war zugesichert worden, es wurde ein Härtefallantrag gestellt in Stuttgart, dass die Familie hier bleiben konnte, unterstützt vom, ich glaube, Paritätischen Wohlfahrtsverband oder von der Diakonie, weiß ich nicht mehr. Die Eltern haben nämlich im Gesundheitsbereich gearbeitet, hatten auf eigene Faust sich qualifiziert, haben da gearbeitet, haben ein gutes Zeugnis gekriegt und der Arbeitgeber, sogenannte, hat sich auch dafür eingesetzt, dass sie bleiben können. Und es war vereinbart mit dem Anwalt, dass, wenn der Härtefallantrag abgelehnt wird, dass der Familie das mitgeteilt wird, damit sie dann noch freiwillig in Anführungszeichen ausreisen können. Die positive Konsequenz wäre gewesen, negativ natürlich, dass er raus musste, aber positiv, wenn sie freiwillig ausgereist wäre, freiwillig erzwungen, hätte sie keine Einreisesperre bekommen und nicht die Abschiebekosten. Was hat man gemacht? Es wurde abgelehnt und dann wurde nicht informiert. Am Tag der Abschiebung hat der Anwalt angerufen, der wollte dann noch erreichen, dass die Abschiebung rückgängig gemacht wird. Da hieß es, nein, ist jetzt zu spät. Hinterher hat das Innenministerium behauptet, wir haben da hingeschrieben, auch mit dem Anwalt, ja, die sind vorher informiert worden. Es ist gelogen, handschriftlich ist nachträglich anscheinend ein Datum 3. Dezember eingesetzt worden. Am 10., am Tag der Menschenrechte, war die Abschiebung. So wird also gelogen, getrickst gegen Menschen, die sich, weil es ja immer schön heißt, sie sind nicht integriert, die wollen sich integrieren. Ich meine nicht assimilieren, integrieren, wollen Sprachkurse machen und so. Wenn sie das können, wenn sie krank sind, traumatisiert, können sie nicht lernen. Das weiß man. Aber viele haben ja gar keine Möglichkeit dazu. Viele haben keine Möglichkeit, eine richtige Ausbildung zu machen, auch wenn sie es wollen. Und später werden sie nicht eingestellt. Das heißt, wir sprechen schon lange davon, dass es einen staatlichen Rassismus gibt. Es gibt den Rassismus dieser Nazis, die einfach keinen Menschen, der anders aussieht, aus einem anderen Land kommt, eine andere Sprache spricht, akzeptieren, bis hin zum Mord. Das habt ihr ja an der NSU-Geschichte gesehen. Aber es gibt auch diesen Staat, der nur Flüchtlinge dann nimmt, wenn sie, wenn es für andere Arbeiten keine, für schlechte Arbeit, keine anderen, keine Bund, also Deutsche gibt, Deutsche oder Mehrheitsdeutsche, könnte man sagen, oder wenn man sie gegeneinander ausspielen kann. Die Flüchtlinge oder Geflüchteten, wie wir sagen, sind die Blitzableiter für die Defizite dieser Gesellschaft. Wir haben hier 10 Minuten gerade gestanden vorhin. Kommt ein Mann an und sagt, warum sollen die nicht abgeschoben werden? Ich kriege keine Wohnung und so. Dann habe ich gesagt, dann musst du dich an Immobilienspekulanten wenden. An Hees und Hildebrand beispielsweise. Der hat Wohnungen genug. Es gibt genug Wohnraum, aber nicht für Flüchtlinge und auch nicht für sozial Schwächere. Das stimmt, aber da können doch die Flüchtlinge nichts für. Da muss er auf die Straße gehen. Ich demonstriere mit ihm. Aber nicht, er darf aber nicht auf Flüchtlinge hetzen und ihnen was aufherrschen, wofür sie selbst gar nichts können. Flüchtling sein ist praktisch der letzte Versuch, seine Existenz zu sichern und eine Lebensperspektive aufzubauen, weil sie im eigenen Land aufgrund von Bürgerkrieg oder auch Krieg, der von außen kommt, wie damals in Jugoslawien beispielsweise, wo Deutschland ganz vorne war, oder Klimakatastrophe, weil es nichts mehr zu essen gibt und so weiter, die dann weggehen, die dann migrieren. Das müsste nicht sein, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo diese Zustände praktisch nicht normal sind. Aber die Flüchtlinge haben das Recht, wie jeder andere auch, auf Leben, auf Existenz. Und wir wollen sie dabei unterstützen.
Nun zu der Hauptfluchtursache: imperialistische Kriege. Es gibt in der Region am Antikriegstag 3 Veranstaltungen. Eine Veranstaltung in Heidelberg: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Kundgebung am Anatomiegarten. Dann eine Veranstaltung in Mannheim im Gewerkschaftshaus mit Meuthen Maserat am 11. September. Am 12. September veranstaltet Attac Mannheim und Ludwigshafen und Verdi eine Vortragsveranstaltung mit Claudia Heidt. Thema: Großmachtträume platzen lassen. Der, in Klammer, UN, der aufhaltsame Weg zur militärischen Großmacht. Thema: Bundeswehr und EU-Militarisierung. Und hier noch die Themen der Zeitung gegen den Krieg, Nummer 45, zum Antikriegstag 2019. In einer Zeit, in der in Deutschland die neue Kriegsministerin AKK massiv für eine neue deutsche Hochrüstung wirbt, in einer Zeit, in der die USA und Großbritannien gegenüber Teheran mit immer neuen Provokationen aufwarten, um einen Vorwand für erste Bombardements auf den Iran zu erhalten, in einer Zeit, in der Fake News in massivem Umfang für eine Kriegsvorbereitung Verbreitung finden, wer bitteschön hat denn das Atomabkommen mit dem Iran einseitig und völkerrechtswidrig gekündigt? In einer Zeit, in der sich die Klimaerwärmung ebenso wie das Weltwettrüsten beschleunigen und der sich die reichen Industrienationen mit der Hochrüstung auf kommende Verteilungskriege und Kriege gegen die Flüchtlinge vorbereiten, in einer Zeit, in der sich in den Gewerkschaften zum ersten Mal seit längerer Zeit das Engagement gegen die Kriegsgefahr und für den Frieden entwickelt. Noch viel zu wenig, meiner Ansicht nach, müssen alle kriegswaffenproduzierenden Betriebe geschlossen werden, berichtet die Neue Zeitung gegen den Krieg zu den folgenden Themen: die Bedeutung des Antikriegstags 2019, Aktivitäten gegen Aufrüstung, die Aufrüstungspolitik der Bundesregierung unter der neuen Kriegsministerin, die provokative Politik der NATO gegenüber dem Iran, die interne kritische Situation im Iran angesichts massiver Sanktionen, die gewerkschaftlichen Aktivitäten gegen Aufrüstung und für Frieden, die Rüstungsindustrie als der größte CO2-Produzent. Autorinnen sind Rainer Braun von Stopp Rammstein, Sylvie Dagdelen, Kate Hudson, Christine Karch, Michael Müller, Pascal Luig, Mohsen Maserat, der auch nach Mannheim kommt am 11., Anne Rieger, Werner Rügemer, Uli Sander und Winnie Wolf. Meiner Ansicht nach könnte man auch als Hauptforderung über die gesamten Aktivitäten der Antikriegsbewegung am 1. September und in den Wochen davor und danach unter die Hauptforderungen Schluss mit allen Besatzungen, Schluss mit allen Sanktionen stellen. Und zwar auch die Sanktionen gegen Libyen, die Sanktionen gegen Syrien, die Sanktionen gegen Kuba, die Sanktionen gegen Venezuela. Soweit die Themen der Zeitung gegen den Krieg. Nur noch ein paar Takte Musik und der nächste Beitrag zu einigen aktuellen Situation in Frankreich und dem morgen beginnenden Gegenaktivitäten gegen den G7-Gipfel.
Es gibt auch Artikel, die im Internet gesperrt sind. Ich habe zum Beispiel dazu recherchiert. Ich stieß auf zwei Artikel, die im Internet gesperrt sind, etwa von Indie Media Nord. Aber es gibt doch eine Vielzahl von Artikeln, die inzwischen publik sind. Und es ist so, dass dieser Polizeikommandant aus dieser Nacht im Internet etwa auffiel durch Blackface-Sketches, also rassistische Sketches, wo er natürlich auf karikaturhafte, primitiv erscheinende Weise einen schwarzen Menschen mimt, nachahmt, nachäfft. Seine Ehefrau hat sich sehr publizistisch im Internet stark gemacht gegen die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare. Es ist wohl auch so, dass es in der Nacht Äußerungen von Teilnehmern an dem Polizeieinsatz gegeben hat, die also die anwesenden Partygäste als dreckige Linksradikale, Salgauchist, bezeichnet hatten. Und zwar das Lied, das aufgelegt worden war, nachdem die Polizei um 4 Uhr früh gesagt hatte, macht mal die Musik aus, wo dann auf einer von 8 Bühnen eben die Musik kurz aus und danach wieder eingeschaltet worden war.
Den ganzen Beitrag könnt ihr im Archiv der Freien Radios hören. Ich habe mir jetzt wieder mehr Beiträge vorgenommen, als ich senden kann, zur Mobilisierung gegen den G7-Gipfel möchte ich noch hinweisen auf den Artikel von Ralf Streck, Alternativen und ziviler Ungehorsam gegen G7-Gipfel. Im baskischen Biarritz lädt der französische Präsident so-und-so Macron zum Gipfel ein, doch es wird auch im Vorfeld einen Gegengipfel geben und es wird massiven Proteste erwartet. Schon bevor ab Montag im Baskenland mehrere tausend Besucher erwartet werden, die sich in einem Protestcamp in der Kleinstadt Hendaye direkt an der französisch-spanischen Grenze treffen, kündigen Polizeikontrollen und lange Staus im Grenzgebiet schon jetzt an, zu welchem grandiosen Chaos es mitten in der Rückreisewelle in diesem Nadelöhr kommen kann. Ab Montag werden Teilnehmer des Gegengipfels eintrudeln und so weiter und so fort. Der G7-Gipfel wird begleitet von zahlreichen Protesten. Es gab in dem Zusammenhang auch eine massive Einschränkung der Pressefreiheit durch die Ausweisung eines Journalisten. Man versucht offensichtlich G7-Gegner schon im Vorfeld abzufangen. Betroffen war Lück. Dazu ein Beitrag auch in den Freien Radios. Den kann ich jetzt leider nicht mehr senden. Hier ist ein Interview mit Joseba Alvarez. So, ich wollte jetzt noch die Themen der Workshops vorzulesen. Das Bündnis wird von mehr als 100 Organisationen getragen, die auch auf dem Gegengipfel anwesend sein werden. Aus dem Baskenland sind natürlich praktisch alle sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Linksparteien vertreten. Dazu natürlich auch die spanische Podemos. Dazu kommen aus Frankreich ATTAC, Gewerkschaft CGT, feministische, anarchistische und Umweltorganisationen. Es werden 7 zentrale Themen festgelegt. Auf etwa 70 Veranstaltungen und in 40 Workshops wird über soziale Gerechtigkeit, Immigration und Freizügigkeit, Feminismus und Patriarchat, Zerstörung des Planeten durch den Neoliberalismus und den Imperialismus und Diktatur der multinationalen Unternehmen, die Freiheit aller Völker und Menschen sowie über die imperialistische Kriegspolitik debattiert werden. Soweit die Zusammenfassung des Artikels von Ralf Streck heute auf Heise Telepolis. Und nun noch zum Schluss ein Beitrag, eine Rede von Fidel Castro vor der UNO 1979.
Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos.
Ja, die ganze Rede könnt ihr nachhören. Rede Fidel Castros vor der UNO 1979. So, bevor die Sendung ganz zu Ende ist, noch der Hinweis, am 15. September gibt es wie immer die Gedenkfeier, die Kundgebung zur Erinnerung an die Widerstandsgruppe Lechleiter. Webseiten, auf die ich mich bezogen habe während der Sendung, wie immer German Foreign Policy, geostrategische Untersuchungen, HeiseTP, die Analysen auf IMI, Informationsstelle gegen Militarisierung, wie immer Webseite Civica Assad und die Zeitung Jeni Hayat, Neues Leben. Soweit die Sendung. Grenzenlos.